Dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Guten Morgen, Lotti. Was machst du da?
Mein Ohr hat gejuckt. Da muss man dann einfach mal ein bisschen kratzen.
Ja.
Oh, warte. Ich muss das hier mal ein bisschen closer to me holen. Wie geht es dir? What's poppin'?
Eigentlich gut.
Aber uneigentlich?
Aber zum Beispiel heute, manchmal wache ich morgens auf und hab so, kennst du es, wenn man einfach mit so einem irgendwie Kackgefühl aufwacht? Ich weiß nicht mal warum.
Time.
Manchmal hat es irgendeinen bestimmten Grund, aber in letzter Zeit hat es eigentlich keinen Grund. Ich glaube, es ist Corona. Aber ich freue mich, dass das Wetter wieder schön ist, dass die Sonne scheint, aber es trotzdem nicht so abartig warm ist. Ich meine, es fand ich zwar schön, aber es ist schon krankhaft, im Februar 20 Grad zu haben. Vor allem, wenn zwei Wochen vorher minus 10 Grad waren.
Ja, ich glaube sogar noch eine Woche vorher oder so, oder? Also es war...
Ja, es war schon nicht von minus 10 auf minus 30, aber es war schon sehr... Der Übergang war nicht so, wie er sein sollte. Und mein Praktikum ist jetzt vorbei. Das ist, ja, nicht gut, nicht schlecht. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich jetzt wieder mehr Zeit habe, die ich ganz so, keine Ahnung, sehr frei gestalten kann. Ich habe an sich trotzdem viel zu tun, aber ich kann es jetzt wieder freier gestalten. Aber was mir gestern oder vorgestern siebenteils eingefallen ist, ich hatte natürlich durch das Praktikum jetzt sehr viel so zu tun, ne? Und jetzt bin ich wie alle anderen auch wieder an meinen Laptop zu Hause gefesselt, Corona-friendly. Ich war ja im Praktikum immer halt on the wakes. Das fällt jetzt weg, das finde ich sehr sad. Aber an meinem letzten Tag, am Freitag, das war witzig, da war ich beim Purim-Fest. Kennst du Purim? Weißt du, was das ist?
Nein.
Ja, ich wusste es auch nicht. Es ist ein jüdisches Fest, so ein bisschen das jüdische Fasching, also man verkleidet sich da auch und so. Und da hat eine jüdische Gemeinde in Frankfurt ein Drive-In organisiert, ein Drive-In-Purim-Fest, weil sie es logischerweise wegen Corona nicht feiern können. Und wir haben da gedreht und es war richtig cool irgendwie. Es hat richtig Spaß gemacht. Als letzter Tag war das nochmal ganz angenehm. Am Tag davor war ich im Frankfurt Airport Club bei einer Pressekonferenz. Richtig weird irgendwie. So richtig, ich habe mich so richtig wie in so einem Golfclub oder Lions Club. So, da fühle ich mich immer sehr fehl am Platz, aber ich finde es auch immer sehr spannend.
Hast du dich gefühlt wie Sharpays Schulfreunde, als sie bei ihr für den Sommer arbeiten sollten? So richtig, ja, wie die Proletarier?
Ja.
Keine Ahnung.
Ungefähr so.
Bei der Bourgeoisie.
Aber ich habe einen Corona-Test geschenkt bekommen.
Hast du den schon gemacht?
Nee, warum sollte ich den machen? Das wäre ja voll die Verschwendung.
Ja, stimmt schon, das wäre voll die Verschwendung. Aber irgendwie, wenn Leute mir das erzählen, weil ich immer das Gefühl hatte, Corona-Tests, oder waren sie ja auch bis quasi jetzt morgen, sind so selten so ein rares Gut, dass wenn man am Ende die Hände bekommt, direkt Stab in die Nase und okay, ich habe
keine. Nee, das ist so ein neuer Test, den muss man dann auch einschicken. Und
oh, okay, krass.
Vor allem sind die Schweine teuer, deswegen werde ich den jetzt bestimmt nicht for fun verballern.
Ja, ja.
Also für mich war er umsonst, aber ja, genau. Und dir?
Gut. Was?
Wie es dir geht. Und dir?
Ach so. ja, mir geht's eigentlich auch gut. Aber vor zwei Wochen ist mein Praktikum ja zu Ende gegangen. Und deswegen musste ich mich jetzt auch erstmal wieder an diesen Uni, also was heißt Uni, es ist ja gar nicht Uni, aber so Hausarbeiten schreiben, sich hinsetzen. Auch wenn ich mich so gefreut habe. Und ich finde es auch immer noch ganz gut. Und es fällt mir jetzt auch leichter. Aber es war jetzt einfach irgendwie ein bisschen, es ist einfach langsam nicht mehr so lustig, alleine hier in diesen vier Wänden. Ah ja, naja, ist ja auch egal. Lass uns anfangen.
Ja, nee, noch kurz zum Thema Hausarbeit und so. Das schwebt mir jetzt auch wieder bevor. Also ich habe nächste Woche noch ein Blog-Seminar. Und ich habe gesehen, das ist, glaube ich, richtig aufwendig. Ich habe gedacht, ich setze mich da jeden Tag halt hin vor Zoom und lasse das so ein bisschen über mich ergehen, weil ich mache das nur für den Teilnahmeschein und ich habe genügend andere Sachen zu tun. Und ich schreibe ein Portfolio für ein anderes Seminar. Und eigentlich, ich war richtig gut im Zeitplan. Ich hatte das gut durchdacht, das hätte gut geklappt, bis sie die Abgabefrist für um 6 Wochen verlängert haben. Und ich kriege es einfach nicht hin, mir dann selbst zu sagen, ja, ist doch egal, setz dir deine eigene Frist. Mein Hirn denkt sich dann so, oh, ja dann, chillomillo.
Juli, guilty pleasure. You are on the Reihe mit Beginning.
Das war im Grunde schon ein guilty pleasure, dass ich mir selbst, was ohne Sachen angeht, keine Fristen setzen kann. Und deswegen TFM gefühlt der schlechteste Studiengang für mich ist. Ja, okay, aber nee, das ist nicht mein Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure ist, ich bin manchmal, ich weiß nicht, ob es die richtige Bezeichnung ist, aber ich habe das Gefühl, manchmal bin ich eine richtige Karen. Ich glaube, Wutbürger passt besser oder einfach irre Alte. Und zwar nur, wenn ich Bahn fahre. Und es gibt zwei Sachen. Einmal, ich bin richtig picky in der Bahn, wo ich mich hinsetze. Ich laufe gefühlt immer einmal durch die ganze Bahn, bis ich meinen Platz auserkoren habe. Weil es gibt verschiedene Faktoren, die mich stören. Faktor Nummer 1. Große Gruppen an Menschen, seien das entweder so Teenie-Leute, so SchülerInnen, die sind immer sehr nervig, oder auch alte Leute, das ist auch immer so RentnerInnengruppen, die dann sich über das ganze Abteil unterhalten. Oder so Frauen, das sind in der Regel Frauen, die auf... Es ist auch sehr Rollenbild-Klischee-Klischee.
Ja, wollte gerade sagen, entweder steck mal die, den Sexismus weg, Alter.
Nee, aber es ist so. Entweder es sind die Fußball...
Nee, aber es ist so. Das ist einfach auch eine Tatsache, dieser Sexismus. Muss man auch einfach mal so sagen.
Es ist so, dass die Bahn, in der Bahn sich Rollenbilder sehr verankern. Weil es gibt die Fraktion Fußballfans, das sind immer Männer, die da Bier trinken und rumgrölen. Und es gibt die Fraktion Ü40... Ursulas machen einen Ausflug mit Hugo.
Alter.
Ja.
Stimmt, du bist ja immer in der Regio unterwegs.
Ja, aber die fallen natürlich momentan weg, die Gruppen, wegen Corona. Gibt ja nichts zu erleben. Aber trotzdem gibt es da Leute, die in der Bahn McDonald's essen. Das verstehe ich nicht. Wie macht man das? So in der Bahn was essen oder trinken, ja, kein Thema. Aber McDonald's, das stinkt so dolle. Das ganze Abteil mieft dann immer nach diesen McDonald's-Tüten. Oder Leute, die in der Bahn telefonieren. Kann ich auch nicht verstehen. Ein kurzes Telefonat, hey, klar, kein Thema. Aber Leute, die ganze Strecke von Frankfurt nach Gießen oder am Ende von Frankfurt nach Kassel durchtelefonieren. In der Lautstärke, wohlbemerkt, dass das ganze Abteil mithören kann. Und da bin ich immer richtig picky. Ich meine, an sich finde ich es nicht so schlimm, weil, keine Ahnung, ich lasche schon halt einmal durch und suche mir irgendeinen Platz, der mir passt. Aber manchmal, letztens zum Beispiel, da saß so ein Opa neben mir und der hat halt irgendwas auf seinem Video, auf seinem Handy angeguckt. Halt auch so Sachen. Wer guckt sich in der Bahn ohne Kopfhörer Videos an? Oder hört irgendwie Leute, die in der Bahn laut Musik hören? Das finde ich einfach scheiße. Ja. Und auf jeden Fall hat er da dann irgendwelche Videos die ganze Zeit angeschaut und ich war so... Und dann hat er gemerkt, dass ich richtig genervt war. Und dann hat er sie ausgemacht und dann habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Dann hat es mir voll leid getan. Das ist die eine Sache, die ich in der Bahn guilty pleasure. Die andere Sache hat nichts mit Leuten zu tun, sondern mit der Bahn selbst. Weil die hat ja regelmäßig Verspätung. Und ich finde, man kann ja nichts machen. So, was sollst du machen? Du kannst nichts anderes machen, außer warten. Und das finde ich das Allerschlimmste. Wenn in der Bahn sich jemand tatsächlich daneben benimmt und es nicht nur an meiner, ich brauche meine absolute Ruhe liegt. Aber ich habe ja das Noise Cancelling Kopfhörer, deswegen ist es sowieso besser geworden. Aber wenn in der Bahn sich tatsächlich jemand daneben benimmt, dann kann man wenigstens sagen, entschuldigen Sie, können Sie bitte zum Beispiel letztens, da hatten so zwei Jungs, die saßen im Vierer zu zweit und haben einen Zweiersitz in dem Gang gegenüber für ihre Koffer beschlagnahmt quasi. Und die ganze Bahn war voll. Plus ist es Corona, plus es gibt extra in der Bahn diese Dinger, wo man seine Koffer reinstecken kann. Und das war frei. Und dann bin ich halt einmal durchgelaufen, habe keinen Platz gefunden, bin ich wieder zurückgegangen und habe halt gesagt, Entschuldigung, könnt ihr das vielleicht dahin tun, wo die Koffer hin sollen? Habe ich auch nett gesagt. Ich habe die jetzt nicht angeflaumt. War kein Thema, haben die weggemacht, konnte ich mich hinsetzen. Aber bei der Bahn kannst du ja nichts machen. Ich kann ja nicht zu irgendeinem Schaffner gehen oder Schaffnerin und sagen, hallo, die können ja auch in der Regel nichts dafür. Zum Infostand bringt auch nichts, wenn man da hingeht. Und die Bahn selbst beschimpfen, das geht natürlich auch nicht. Und dann bin ich immer so wütend. Und dann stand ich letztens am Gleis in Frankfurt und die Bahn kam einfach nicht. Und es gab weder in der App eine Info, noch an dem Anzeigeding am Gleis, noch wurde was durchgesagt. Sie kam einfach nicht. Und das war die Bahn um 15.21, das ist die kurze, die fährt 40 Minuten und um 15.31 fährt auch eine, die fährt aber eine Stunde und die stand schon. Und dann sind halt alle Leute da eingestiegen, ich auch, weil die andere kam halt einfach nicht. Und dann stand ich so am Gleis mit und die Masken sind da Fluch und Segen, weil auf der einen Seite gut, weil dann sieht es niemand, aber auf der anderen Seite verleiten sie mich auch mehr dazu, weil ich mir denke, sieht ja eh niemand. Dann stehe ich immer da und fluch irgendwas in meine Maske rein.
Oh mein Gott.
So eine richtige Irre. Ich so ganz leise. Diese blöde Bahn.
Krass.
Oh, weil es mich so aufregt. Da fühle ich mich immer so machtlos.
Ja.
Ja. Das ist mein Guilty Pleasure. Ich bin eine komische...
Verständlich.
Komischer Psycho, was die Bahn angeht.
Ich denke auch, dass die Bahn einen einfach an die eigenen Grenzen stoßen lässt. Also,
ja, Mann.
Immer. Nee, was heißt immer, aber bei ICEs und so. Ich habe eine Freundin, die fährt sehr häufig mit dem ICE, weil sie eine Fernbeziehung hat. Und also jedes Mal, wenn sie fährt, dann habe ich... kriege ich entweder einen Anruf oder einen langen Text oder eine Sprachnachricht und werde da immer durch die Reise getalkt und was die Deutsche Bahn wieder nicht so gut gemacht hat.
Ich glaube, es kommt einfach auf die Häufigkeit an. ICE zum Beispiel finde ich eigentlich immer übelst angenehm. Gerade wenn man so nach Wien bin ich mal mit dem ICE, das waren 8 Stunden, aber das war so angenehm. Aber je häufiger man halt fährt, dann regt man sich halt auch über mehr Kleinigkeiten auf, weil es dann halt sich summiert, logischerweise. Ja,
Probably. Ja. Gut, wir haben jetzt schon 12 Minuten auf der Uhr. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen.
Das ist auch ein Kaffee wichtiges machen. Thema!
Ja, mein Guilty Pleasure ist relativ kurz. Ich habe ja nicht so viele Haare. Und die Haare, die ich habe, sind sehr fein.
Und warum hast du nicht so viele Haare?
I refer myself to der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Und jetzt habe ich mal überlegt, also ich kämme mir meine Haare nach der Wäsche sowieso. Kaum, weil ich mir denke, okay, dann trocknen sie in so einem Knäuel und danach sind sie ein bisschen trockener und dann wirken sie ein bisschen voluminöser. Und jetzt habe ich mir mal durchgelesen, was man alles machen könnte. Corona-Langeweile, Hausarbeitsprokrastination. Ich habe mir durchgelesen, was man alles nicht machen soll, um trockene Haare zu haben. Und das mache ich jetzt immer ganz akribisch, dass meine Haare austrocknen.
Dass sie austrocknen.
Ja, dass sie austrocknen, so. Weil wenn sie trocken sind, dann sind sie voller. Dann sieht es aus, als hätte ich Volumen auf dem Kopf und nicht nur meine 3 goldenen Haare, die schlaff herunterhängen und sagen, hier sind wir schön und blond. Genau, das heißt, ich wasche jetzt, wenn ich mir die Haare gewaschen habe, dann mache ich jetzt immer noch, also dann halte ich sie unter super, super heißes Wasser, also nur die Spitzen, so den Rest schaffe ich nicht. Und dadurch, dass meine Haare so kurz sind, ist es immer ein bisschen eine schwierige Aufgabe. Und was man auch nicht machen soll, ist die Haare so trocken rubbeln mit einem Handtuch. Und das mache ich aber, das habe ich auch vorher gemacht, bevor ich gesagt habe, okay, die Haare müssen
austrocknen. Zerstört werden.
Genau. Ja, sie sind ja so kurz, so, was soll da passieren? Also so,
naja, wenn sie halt zu trocken Spliss werden, ist, dann brechen sie halt ab und dann hast du noch weniger Haare.
Ja, als ob die abbrechen. So, das sind so kurze Haare, das passiert nicht. Und wenn, dann gehe ich zum Friseur und lass mir einen Spliss rausschneiden.
Nee, die brechen dann hier ab. Ich habe dieses Thema auch viel, viel durch in letzter Zeit, weil meine Haare waren immer zu trocken. Deswegen sind die halt immer ungefähr hier an dieser Stelle abgebrochen.
Lilith hat gerade quasi
ein über ihr Ohr,
genau, über der Augenbraue gezeigt. Aber du willst sie ja jetzt auch wachsen lassen. So. Ja. Mir ist das eigentlich irgendwie alles ein bisschen egal. Also die sollen jetzt austrocknen, die sollen voluminös erscheinen. Und irgendwann kippt es bestimmt komplett um. Und ich denke mir so, oh mein Gott, meine Haare brauchen Feuchtigkeit. Wieso sind sie so trocken? Und dann wird es wieder ins andere Extrem gehen.
Oder sie werden auf einmal so richtig, richtig dick, dass du diese extra so ausdünnen musst.
Ich habe mir jetzt extra Shampoo auch gekauft, was nicht für mein Haar ist. Also ich weiß noch nicht genau, was ich für ein Haar habe. Aber ich habe mir relativ günstiges Shampoo gekauft, auch einfach, weil Monatsende ist. Und you know, das ist ja auch so ein Ding in Corona. Alter, ich glaube nicht, dass ich mehr, oder es fällt mir auf, weil ich mehr einkaufen muss, weil ich mich ja selbst so viel mehr bekochen muss. Ich meine, ich könnte bestellen, aber then again, das ist dann nicht so viel Spaß. Aber das, und auch ständig so sich darüber eine Platte zu machen, Alter, was koche ich jetzt, was esse ich jetzt? Ich habe keinen Spaß mehr dran. So. Merke, mach Restaurant auf. Merke, mach Mensa auf.
Ja, und das alles, obwohl deine Mutter in Vorausdeutung auf eine glorreiche Zukunft die Haare doch immer so kurz geschnitten hat als Kind.
Ja.
Hat nichts gebracht.
Aber es läuft gut. Also gestern Gestern hatte ich ein richtiges Vogelnest auf dem Kopf und war so, yes, we're getting there. Das Problem ist aber halt, dass nach der Haarwäsche sich das Haar, also wenn ich sie dann gekämmt habe, dann sehen sie wieder ganz normal aus. Dann sind sie gar nicht so trocken. Und ich denke mir so, wie kann es sein? Gestern war hier noch eine trockener als Gandhis Flipflop-Situation auf diesem Kopf und jetzt seid ihr schon wieder blond und dreihaarig. Was ist?
Es gibt aber auch so Volumenpuder. Hast du das mal probiert?
Nein.
Meine Mutter hat
ich gebe sowieso nicht so gerne Geld für Haarprodukte aus oder jegliche Produkte, aber also so Drogeriezeugs, da denke ich mir so, das ist doch alles Humbug. Da werde ich zur Wutbürgerin bin, sondern das ist alles Fake und Spross.
Also wenn dir jemand... Aber nee, meine Mutter hat es und ich habe das einmal probiert, weil ich dachte, ja, ich fand es übelst unangenehm, weil das halt die Haare einfach komplett hart macht, aber es hat Volumen gemacht.
Tatsache. Ja, also wenn hier sich jemand friseurmäßig auskennt und weiß, wie man die Haare... man drei goldene Haare voller kriegt. Das Ding ist, jetzt, also nach der Pubertät, hab ich mehr Haare, aber sie sind halt ganz fein.
An anderen Stellen.
Nein, auf dem Kopf tatsächlich auch. Letztens war ich sogar, das heißt letztens, als die Friseure noch offen... Was sagt man denn? Sagt man Friseure? Friseursalons?
Ja.
Okay, als die Friseursalons noch offen waren, da war ich beim Friseur und da hat der Mann, der mir die Haare geschnitten hat, gesagt, du hast aber viele Haare auf dem Kopf. Ich gesagt, oh, thanks, oh mein Gott, es sind nicht nur drei. Aber jetzt brauche ich mal wieder jemanden, der mir sagt, boah, hast du geile Haare.
Ja, dann gehst du, wenn die Friseurläden wieder offen haben, mal hin und wieder zu dem. Und dann hat der bestimmt Plauschrausch gehört und dann kriegst du erstmal hier ein, zwei Schellen. Dann ist der so, oh mein Gott, deine Haare, du kannst die doch nicht so austrocknen.
Ich glaube, der Typ, der mir wieder die Haare schneiden wird, das habe ich, glaube ich, auch erzählt in der einen Adventskalenderfolge, dass ich beim Friseur war und der mir so einen Messerschnitt gegeben hat. Cool. Und ich glaube, ich habe gesagt im Podcast, dass es ein Scherenschnitt war und war so, wow, Lotti, weil ja alle anderen ihre Haare nicht mit der Schere geschnitten bekommen.
Ein Scherenschnitt ist war mal ist wieder auch eine Sternstunde. Was Kunstvolles.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Okay, worüber schnell sprechen wir weiter. Heute eigentlich?
Wir haben die Community, lustige Betonung, die Community, befragt, was euch denn mal so interessieren würde, was Lilith und ich hier so bequatschen, weil das wäre ein Mitmach-Podcast. Und ein Wunsch war ein Personality-Test. Und eigentlich, also mir ist dann aufgefallen, dass es ja eigentlich gar nicht so ein richtiger Test ist, sondern eher so ein Fragenkatalog fürs erste Date.
Ja.
So 36 Fragen, die man seinem Gegenüber, seiner Gegenüberin stellen sollte, um sich zu verlieben. Ja, Lilith, in dich bin ich doch schon längst platonisch verliebt. Aber sowas von.
Vielleicht bist du dann auch richtig an mich verliebt.
Das wäre dieser Fragenkatalog von 36 Fragen, die man seinem Gegenüber, seiner Gegenüberin stellen sollte. Und dann, wenn man die ehrlich beantwortet, dann wäre die Chance anscheinend relativ, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich verliebt.
Oder und eben jetzt, auch nicht.
Genau, und diese Fragen wurden von dem Psychologen Dr. Arthur Ahrens vor ungefähr 20 Jahren entwickelt. Und es soll so ein bisschen diesen vermeintlichen Smalltalk beim Date, wenn es irgendwie ein bisschen awkward wird, ablegen.
Und es geht vor allem darum, dass es halt fremde Menschen sind. Genau. Hier, Zitat, mit seinem Liebesexperiment beschreibt er, wie Intimität zwischen zwei vollkommen fremden Menschen hergestellt werden kann.
Cray cray. Finde ich aber auch jedes Mal interessant. Nun gut, wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich hier durchzuprügeln, aber Lilith und ich sind ja, also es wird kein Problem, weil wir reden ja eh nicht so viel und nicht so gerne.
Nee.
Deswegen werden wir wahrscheinlich relativ schnell hier durchkommen.
Ja, dann fang doch gleich mal an, Lotti. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen?
Guck, die Frage finde ich total schwierig, weil da beginnt es ja schon. Tot oder lebendig?
Ich glaube, es kann, egal.
Ja, das ist ja schrecklich, der Kapitalismus. So eine riesige Entscheidung.
Fiktiv oder real?
Ja, genau.
Oh.
Ja.
Nicht beantwortbar.
Sehr schwierig beantwortbar. Ich habe nämlich auch schon überlegt, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich ein Essen mit Nicki Minaj besonders toll finden würde. einfach weil ich nicht so richtig wüsste, ob ich den Mund aufkriege. Und wenn ich ihn aufkriege, ob ich dann nicht vielleicht auch ein bisschen enttäuscht wäre. dann auch so, ja, hier die ganzen Stars, die man so hört und alles. Und hier so CEO Tesla und so, das finde ich mau. Wenn da jemand sagt, ja, mit Elon Musk nicht so okay, vielleicht beenden wir das Date hier. Genau. Ja, ich brauche nicht noch 35 weitere Fragen. Dann habe ich gedacht, mit Verwandten von mir, wo ich vielleicht gerne, die schon verstorben sind, wo ich vielleicht gerne mal Fragen stellen würde, was eigentlich so abging von 45 bis 89 oder vorher. Hier, Leute, Geschichte, was nämlich so passiert ist, vielleicht zu Kriegszeiten oder so. Ah, ich weiß es nicht so richtig. Ich kann es dir nicht sagen.
Also ich glaube, früher hätte ich auf jeden Fall Emma Watson gesagt, weil ich war großer Fan.
Ja, siehst du, sowas finde ich so mau.
Ja, genau, eben. Jetzt würde ich das gar nicht mehr sagen. Jetzt glaube ich, ich habe tatsächlich gerade gerade überlegt, ich würde entweder vielleicht einen Zeitzeugen nehmen, weil die sterben ja leider Gottes so langsam auch alle aus. Und ich glaube, ich würde vielleicht auch einen, also quasi einen Zeitzeugen, der aber aus zum Beispiel dem Jahr 1980, wo er noch nicht so alt ist, oder 1960, damit das noch nicht ganz so weit weg ist. Oder vielleicht würde ich sogar einen ganz bösen Menschen nehmen. Bleiben wir beim Zweiten Weltkrieg-Thema, Hitler. Weil das wäre ja dann...
Dem würdest du gerne was essen?
Nee, ich würde nicht gerne
mit dem was essen. Den würdest du gerne zu dir einladen?
Ja, das ist halt... Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Okay, sorry. Das habe ich mir dann auch gedacht, das passt nicht zu dem Titel der Frage, weil so obviously würde ich nicht gerne mit dem den zum Essen einladen. Aber das wäre dann ja quasi ein sicherer Rahmen. Dann wäre es ja schon spannend, sich mit so richtig bösen Leuten zu unterhalten. Und vielleicht kann man halt, ne? Vielleicht kann man erfahren, warum. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube nicht, dass du das so herausfinden kannst.
Ja, das ist ja, doch, weil das wäre ja die Frage.
Nein, nein, Alter. Also, nein, du kannst doch nicht einfach bei einem Abendessen mit Hitler sagen, du sag mal,
doch, ich glaube schon.
Bei dir? Was war los?
Doch, ich glaube schon, weil für mich ist die Frage so unrealistisch. Natürlich kann man kann sich nicht für irgendeine Person stellen. Und deswegen finde ich, wenn man sich für eine Person stellt, dann würde die mir auch auf jeden Fall alles erzählen, was ich wissen will.
Ach so.
Aber, ja, oder halt, ich weiß nicht, vielleicht würde ich tatsächlich auch einfach irgendjemand nehmen, mit dem ich halt gerne Zeit verbringe, irgendwelche Freundinnen.
Ja.
So, ich habe nicht so das krasse Bedürfnis mit irgendwelchen, keine Ahnung, zum Beispiel Barack Obama, so bestimmt wäre das spannend, aber ich wüsste doch überhaupt nicht, worüber ich mit dem reden soll.
Ja. Na hier, jetzt hast du ja einen 36-Fragen-Katalog.
ja.
Ich habe noch überlegt, Robert De Niro wäre, glaube ich, relativ cool. Mhm. Allerdings würde ich dann ihn vielleicht erst einladen und dann fragen, ob er mich nicht lieber einladen möchte, weil der wohnt in New York City. Ja,
das wäre fein.
Nee, ja, aber das wäre, glaube ich, auch spannend, ja.
Ich weiß nicht, tatsächlich am ehesten auch irgendwas Geschichtliches. Ja. Vielleicht auch so irgendjemand aus dem 17. Jahrhundert. So richtig random. Und wie lebst du so?
Ja.
Aber ich glaube, am ehesten ein Zeitzeugen, das wäre meine Antwort Nummer eins.
Ja.
Ein Zeitzeugen des Holocausts, um das zu definieren. Genau.
So, Pregunta número dos. Wärst du gerne berühmt und wenn ja, in welchem Bereich?
Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Und zwar auch wieder. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja. Gefühlt war mein Berufsziel, berühmt werden.
Ich glaube, das sagen wir doch auch sogar am Anfang in der ersten Folge, oder?
Ja, ich meine, es passt ja auch. Ich wollte halt schon immer irgendwie was mit Medien machen, aber ich wusste halt noch nie so ganz genau, was. Am Anfang wollte ich immer Schauspielerin werden und dann hat sich es halt eben verändert. Und mittlerweile habe ich aber doch recht konkrete Berufswünsche, Ziele.
Ja.
Und da steht jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr im Vordergrund, ich will berühmt werden, sondern eben, ich will was Spannendes machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich nicht gerne so richtig berühmt wäre. Ich glaube, ich fände es nicht schlecht, so ein bisschen bekannt zu sein. Aber richtig berühmt nicht. Weil ich meine, da hängt ja auch total viel Blödes dran. So, dann wirst du dauernd erkannt, ist dauernd angebrabbelt. Für mich zum Beispiel, die in der Bahn ist nicht mehr erträgt, wenn Leute in der Nähe von mir telefonieren. Stell mal vor, dann spricht mich irgendjemand an. Ich komme so gerade von einem stressigen Tag und bin so, oh, ich brauche meine Ruhe. Und dann kommt jemand, oh, Entschuldigung, Lille, bist du's? Ja, das wäre doof. Ja, deswegen, ich weiß nicht, so ein bisschen berühmt wäre ich, glaube ich, schon gern. Aber nicht so richtig. Das Berühmtsein steht mir nicht mehr im Vordergrund, sondern ja, ich habe realistischere Ziele mittlerweile. Man könnte sagen, das ist traurig, weil ich nicht mehr träumerisch bin, sondern realistisch. Aber ist auch gut. Und du?
Ja, ich wäre gerne berühmt, nach wie vor. Ich möchte Ende. Moderatorin werden, heute Show.
Ja, aber das ist zum Beispiel so ein berühmt für mich, sowas, an sowas würde ich auch denken, so Jan, heute schon nicht, aber so Jan Böhmermann, das fände ich ein angenehmes berühmt. Weil ich glaube, dass der trotzdem noch ein ganz gutes Privatleben hat. Man weiß ja auch nichts über den so. Keine, also ich glaube, der hat Kinder, aber so, da ist ja nicht wirklich viel bekannt, weißt du?
Ja.
Und bei Oliver Welke würde ich jetzt mal behaupten, das ist das Gleiche. Die werden sicherlich auch auf viel erkannt und so, aber ich glaube, die haben so eine Berühmtheit, die noch ganz angenehm ist. Ja. So eine, keine Ahnung, George Clooney würde ich jetzt nicht gerne sein. Oder Baby's also Beauty Palace.
Also eigentlich glaube ich nicht, dass Jan mal eine angenehme Berühmtheit hat, weil ich glaube, was der so, also im Magazin wird ja immer viel auch aufgedeckt und so. Ich glaube, ja, dass der auch zum Teil gefährlich lebt und viel Hate-Post und so bekommt und, glaube ich, auch die ganze Zeit erkannt wird, weil er schon der bekannteste Comedian Deutschlands ist, so. Also ich glaube, Jan Böhmermanns Berühmtheit ist nicht so angenehm, wenn dann, ich glaube, die Berühmtheit, die angenehm wäre, ist die von Olli Schulz.
Ja. Ja gut, der macht halt auch nicht viele kritische Sachen, so. Das finde ich dann, also, das geht für mich schon nicht mehr, also klar hat es auch was mit dem Bekanntsein zu tun, aber weißt du, wenn du halt irgendwie kritische Sachen aufdeckst, musst du halt immer mit Gegenwind rechnen und natürlich, wenn du dann halt irgendwie auch noch bekannt bist, ist es more dangerous, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Olli Schulz macht halt nicht so viele, ja, der ist halt funny. Der macht ja nicht so krasse
Sachen. Ja, aber also nee, ich glaube nur, dass das kein angenehmes Berühmtsein ist in dem Sinne.
Ich glaube, dass die recht zurückgezogen leben. Glaube ich.
Ja, aber trotzdem muss auch Jan Böhmermann irgendwann mal raus.
Ja.
Und auch irgendwann mal einkaufen gehen.
Naja, ich finde, so wie er im Podcast redet, kommt es eigentlich so rüber, als würde er nicht oft angequatscht werden. Und wenn er angequatscht wird, dann, ich glaube, der ist, ich kann mir vorstellen, dass der sehr, ich glaube, der würde auch einfach nicht mit einem reden. Ich glaube, der macht schon deutlich, dass er keinen Bock hat. So stelle ich mir den vor.
Ja, ist so ein Mythos um ihn herum, ne? Weil er klug gemacht.
Ja.
Gut.
Nächste Frage.
Legst du dir jemals die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst? Und wenn ja, warum?
Ja, muss man nicht weiter drüber reden.
Echt jetzt?
Ja, manchmal schon. Kommt drauf an, wo ich anrufe. Manchmal nicht unbedingt, weil ich nervös bin oder so, sondern manchmal finde ich das irgendwie spaßig, das zu proben. Das ist wie so ein kleines Theaterstück.
Lol, okay.
Nicht?
Ich mache das nur beim Praktikum. Ansonsten, also mittlerweile läuft es irgendwie ganz gut. Oder nur, wenn ich Gefahr laufe, was zu vergessen. Aber eigentlich sonst immer nur beim Praktikum.
Hä? Wieso beim Praktikum?
Na, als ich zum Beispiel einmal bei dem einen Fernsehsender Praktikum gemacht habe, da musste ich sehr, sehr viel telefonieren und muss man ja auch sonst eigentlich beim Praktikum in einer Pressestelle oder wenn man irgendwie so da unterwegs ist, aber zu Corona-Zeiten ist es natürlich alles ein bisschen eingeschränkt und wenn dann irgendwie wichtige Sachen anstehen und man da nachfragen muss oder keine Ahnung, zum Beispiel ging es bei dem einen Praktikum viel um Filmbeschaffung und dann hatte ich quasi habe ich immer erstmal eine E-Mail hingeschickt und dann haben die sich darauf natürlich nicht gemeldet und dann muss man anrufen.
Ach so, ja.
Und dann habe ich mir quasi nochmal diese E-Mail so aufgeschrieben und gesagt, was ich da so in der E-Mail gesagt habe und so. Und irgendwann konnte ich es dann aber auswendig. Und ich glaube, telefonieren ist auch was, was man lernt.
Ja. Stell dir deinen perfekten Tag vor. Wie würde der aussehen? Finde ich eine doofe Frage.
Ich finde sie auch ein bisschen traurig angesichts der aktuellen Dingssituation. Aber ich finde, es gibt ein Szenario für gutes und für schlechtes Wetter, zum Beispiel.
Mhm.
Also mein perfekter Tag im Sommer oder wenn es warm ist, sieht so aus, dass ich, beide Tage sehen aus, dass ich geil frühstücke. Ich liebe Frühstück. Also gerne auch brunchen und gerne auch in einem Restaurant, was sagt, wir haben All-Day-Brunch. Dann draußen sein. Am besten in einem Sommerkleid, vielleicht mit Sneakers. Ich glaube, das wird das Outfit des Sommers für mich. Sommerkleid und Sneakers. Dann ganz, ganz viele Freunde um mich rum. Entweder sind wir am See oder irgendwo im Park oder, keine Ahnung, grillen. Grillen soll man ja nicht, egal. Und dann abends entweder an der Bar chillen, an der Trinkhalle. dann feiern gehen, richtig hart und im Hellen nach Hause laufen. Mhm. Und bei Regen zu Hause Filme und geiles Essen. Ja. Aber ja, auch geiles Frühstück am Morgen.
Ich weiß es nicht so genau. Also er fängt auf jeden Fall früh an, der Tag, und er endet spät. Und es scheint die Sonne.
Ja.
Mehr weiß ich nicht.
Das finde ich auch schwierig, weil alles, was dazwischen kommt, das findet sich ja dann auch irgendwie.
Aber ich habe nochmal über die Berühmtsache nachgedacht. Ich muss es nochmal konkretisieren, weil das ist schon die Art von Berühmtheit. Weißt du, wenn du zum Beispiel so ein YouTube-Star bist, das wäre ich nicht gern. Weil dann kommen, glaube ich, die ganzen kleinen Kiddies und wollen immer Fotos mit dir machen und Co. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder wenn du so überberühmt bist, so ein Hollywood-Star, dann kommen die ganzen Paparazzis die ganze Zeit. Das, glaube ich, wäre mir sehr unangenehm. Das würde ich nicht gern wollen.
Ja.
Aber zum Beispiel so Reporter oder so Pulsreportage-Menschen, die kennt man ja auch, Ariane Alter und Co. zum Beispiel.
Ja.
Aber ich weiß es nicht, ich bin nicht diese Person, aber da glaube ich, dass das nicht so dieses berühmt ist, weißt du? Und das wäre ich schon ein bisschen gerne.
Okay.
Ja. Wann war das letzte Mal, dass du einfach so für dich selbst gesungen hast? Und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen?
Das letzte Mal für mich selbst gesungen habe ich heute früh vor dieser Folge. Mhm. Nicki Minaj.
Das stimmt.
Und für jemand anderen habe ich das letzte Mal am Freitag gesungen.
Warum? Für wen? Was hast du gesungen?
Hass Frau von Sixten habe ich gesungen. Und da war ich mit jemandem.
Witzig. Ich singe selten für andere Leute. Irgendwie ist mir das immer unangenehm. Ich kann eigentlich schon ganz gut singen. Also so, ist nicht gut, aber halt so normal. Ich treffe die Töne und das ist okay.
Das ist schön, dass du das von dir sagen kannst. Ich kann sie überhaupt nicht. Und mein Ex-Freund und meine Schwester haben immer gesagt, ich bin tontaub. Und dass ich mit so einer vollen Inbrunst falsch singe. Meine Schwester hasst es, aber es ist mir egal. Und ich finde auch, für jemanden singen ist irgendwie eine komische Formulierung.
Ja.
Singt halt irgendwie mit oder so. Ja, you know what I mean.
Ich habe mir auch gerade vorgestellt, dass du halt vor dieser Person stehst und dir das vorsingst. Ich habe gedacht, interessant. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich auch das Problem, weil entweder man kann halt nicht singen. Ich glaube, dann hat man eine geringere Hemmschwelle, weil man nicht den Anspruch hat, dass es auch gut klingt oder auch nicht denkt, die andere Person könnte denken, oh, die denkt aber, sie klingt gut, so weiß obviously schlecht ist. Oder man kann richtig gut singen und weiß, ich kann gut singen. Bei mir ist halt so ein, mir ist es nämlich immer unangenehm, weil ich dann so, also ich kann nicht ernsthaft vor anderen Leuten singen. Ich habe mal im Chor gesungen, das funktioniert gut, da bin ich in der Gruppe, da hört man mich nicht so krass raus. Aber wenn ich vor anderen Leuten singe, dann ist es irgendwie immer so eine Mischung aus, oh, irgendwie ist mir das jetzt unangenehm, weil ich kann schon normal singen, aber ich kann jetzt auch nicht brutal gut singen. Und dann denke ich so, dann mache ich mir viel zu viele Gedanken, was die Leute denken. Dann denke ich, nicht, dass die das denken. Ich denke, ich kann voll gut singen und dann, aber so gut kann ich ja gar nicht singen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das sollte einem immer egal sein. Ja. Weil jeder Mensch ist eh viel zu viel mit sich selbst beschäftigt und viel zu egozentrisch, als dass ihm irgendwas groß auffallen würde, was um ihn herum passiert. Und dann, wenn da jemand singt und denkt, er singt gut, dann ist man so, ha, cool for them.
Ja, aber ich denke es dann ja nicht mal. Ich würde es halt einfach machen, weil es Spaß macht. Naja, aber für mich selbst irgendwann letztens im Auto.
Ja. Ich war früher nach dem Abi mit einer meiner Freundinnen jeden Freitag, also wirklich für so 3 Monate oder so, waren wir jeden Freitag in der Karaoke-Bar.
Oh, toll.
Und es war so geil. Und seitdem bin ich echt so, ist mir doch egal, ob ihr denkt, dass ich singen kann oder nicht.
Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du entweder den Geist oder den Körper einer 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung?
Auf jeden Fall der Körper, weil mit dem Körper bist du ja, wie sage ich das? Also so, du hast dann quasi den Körper einer 30-Jährigen und dieser Körper kann mehr leisten als der einer 60-Jährigen in der Regel. Dann wiederum habe ich gedacht, mit dem Mindset, also ich glaube schon, dass je älter du wirst, desto mehr, also desto ruhiger wirst du, desto so weise, das Alter wird weise. und dann weiß ich nicht, ob du diese ganzen spaßigen Sachen, die du vielleicht mit 30 noch machst, ob du sie dann auch so machen würdest. Aber jetzt mit Corona und sowieso Gesundheit, und das ist einfach das A und O, wenn es einem körperlich nicht gut geht, dann kannst du all diese spaßigen Sachen nicht machen, deswegen würde ich für den Körper gehen.
Ja, ich sehe es wie du. Wobei ich das mit dem Geist nämlich auch so wie du sehe. Und dann, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr Sorgen hat man, desto mehr leidet der Geist irgendwie darunter.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht mal, ob ich vielleicht sogar den Geist wählen würde. Andererseits ist natürlich auch, keine Ahnung, man entwickelt sich ja auch so. Es hat bestimmt auch Vorteile, einen Greisgeist zu haben.
Na eben, und dann denke ich mir vielleicht auch, dass wenn man den Greisgeist hat, dass man dann so ist, okay, ich weiß, das und das und das könnte jetzt passieren, aber so, es könnte auch Spaß machen. Und du hast ja dann schon mehrere Jahre mit einem Körper gelebt, der nicht der einer 30-Jährigen ist.
Ja.
Und dann wüsstest du ja wahrscheinlich so, oh, wenn ich jetzt noch irgendwie meinen Arm richtig nice bewegen könnte, dann wäre das so geil hier im Berghain heute. Und dann denkst du dir vielleicht auch in deinem Greisgeist, okay, ich weiß, das ist jetzt nicht das Klügste, aber let's go. Wir haben eh nur noch ein paar Tage. Ja. Hast du insgeheim eine Vermutung, wie du sterben wirst?
Bei mir steht, hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst, aber im Endeffekt läuft es ja aufs gleich hinaus. Ja, weil ich hatte immer, bis ich 21 wurde im Endeffekt, vor allem als ich so Teenie war und Kind und Schülerin, da hab ich immer irgendwie so eine Vorahnung gehabt oder so ein Gefühl, dass ich mit 21 sterbe.
Echt jetzt?
Ja, und zwar an einem plötzlichen Tod, nur zum Beispiel einem Autounfall. Und ich weiß jetzt, und ich meine, also jetzt, Klopf auf Holz, ich bin 23, ich habe es also überwunden, ich sterbe nicht mit 21, ich werde hoffentlich ein langes, glückliches Leben führen. Ich weiß es, ich habe auch eine Vermutung jetzt, warum ich das immer gedacht habe. Also ich habe das nicht richtig gedacht, aber es war irgendwie immer so ein kleines Gefühl im Hinterkopf. Mhm. Weil ich konnte mir, glaube ich, tatsächlich einfach kein Leben vorstellen, was abseits von diesem Schule, zu Hause wohnen, sehr vertrautes Umfeld. Also man war so lange in der Schule und hat so lange so gelebt, diese Art und Weise, dass man irgendwie, das war so weit weg für mich, wie das mal anders aussehen wird. Ich hatte schon immer Vorstellungen, was ich machen will. Ich dachte schon immer so, ich will das machen und dann will ich das studieren, dann will ich da hin und dann will ich dies und das. Aber irgendwie, glaube ich, konnte ich mir das noch nicht so gut vorstellen. Und das ist meine Vermutung, warum ich das gedacht habe. Weil ich mir mein erwachsenes Ich nicht vorstellen konnte.
Krass.
Ja.
Das finde ich heftig.
Ja, aber ich habe die nicht mehr.
Und jetzt hast du auch keine Vorstellung, was dann eventuell mal passieren könnte?
Nö, ich hoffe mal, dass ich ganz normal irgendwann im hohen Alter, an Altersschwäche einfach, auch ich möchte nicht irgendwie komische Krankheiten kriegen und dann ganz elendig sterben.
Ja.
Aber gut, wer will das schon?
Ja, ich hoffe auch, dass ich alt einfach irgendwann einschlafe, aber ich vermute, dass ich an Krebs sterben werde, weil das ist in meiner Familie.
Ja, bei mir auch, aber nur auf der einen Seite. Und ich habe die Hoffnung, dass ich es von der anderen Seite übernehme.
Ja, bei mir ist es auf der Seite, wo ich das meiste von habe.
Kann man das sagen, inwiefern man, von welcher Seite man sowas eher erben würde, oder das ist 50-50?
Naja, also es hat keine Generation übersprungen. Also es wurde rechtzeitig entdeckt so, aber sowohl eines meiner Großeltern als auch eines meiner Eltern hatte es. Und
von der gleichen Seite.
Genau.
Nee, aber ich meine, also es gibt doch zum Beispiel Sachen, zum Beispiel Brustkrebs, glaube ich, wird komischerweise erst gefährlich, wenn deine Oma väterlicherseits das hat. Wenn deine Oma mütterlicherseits das hat, ist es wohl nicht so das Risiko für dich. Weißt du, was ich meine?
Hm. Nee, so ist es nicht. Aber muss ja jetzt auch nicht weiter im Podcast ausgeführt werden.
Okay, letzte Frage. Nenne drei Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben.
Nichts! Kaufhaus, TFM, unser Geschlecht.
Ja, wow, das sind ja... Interessen. Geht es nicht eher um Eigenschaften? Ja, nee, da steht Dinge. Ja.
Ja.
Ich glaube, wir sind nämlich schon eigentlich sehr unterschiedlich. Man könnte denken, wir sind uns ähnlich, weil wir beide so Attention Seekers sind ein bisschen. Aber so ähnlich sind wir uns gar nicht.
Gegensätze ziehen sich an.
Ja. Ja, schön, das ist doch eine schöne letzte Frage gewesen.
Jess. Ja. Boah. Auch ein bisschen anstrengend auch so ein Test, weil man sich so intensiv mit sich selbst auseinandersetzen muss. Das ist irgendwie unangenehm.
Ich habe auch richtig bemerkt, wie Leute von Beginn der Folge eigentlich, du wurdest gefühlt immer ich weiß nicht, pissiger oder irgendwie schlecht gelaunter? Nee, nein. Passiver.
Nee, ich finde das einfach immer ruhiger. Ein bisschen unangenehm, so viel Zeit und sich, so intensive Zeit.
Aber das finde ich, verbringen. Ich finde, das sind so Fragen, die kann man ja auch so gemein, allgemein gestalten ein bisschen. Wie zum Beispiel die erste, dann kann man darüber reden, ja, was würde Sinn machen, so, weißt du? Ich finde, das sind nicht so Fragen wie...
Ja gut, aber so Fragen wie, woran wirst du Vorteile? Sterben?
Ja, das stimmt schon.
Oder wie sieht dein perfekter Tag aus in der Corona-Zeit? Das finde ich, sind einfach so ein bisschen Fragen. It's nasty.
Ja, das stimmt wohl. Naja, es sind aber noch ein paar, das heißt, wir müssen noch ganz viele weitere Folgen machen.
Das müssen wir nicht alle machen. Aber was ich auch cool fand, ist, wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest.
Was wäre das?
Ja,
ja, was wäre es denn?
Bei mir wäre es Zaubern, weil ich eine schusselige, grobmotorische Person bin, die alles verliert und verlegt und sich verletzt. Und wenn ich zaubern könnte, dann könnte ich es alles wiederfinden, mich heilen. Und es würde zum Beispiel auch Zeit und Geld sparen, weil ich nicht mehr putzen müsste, weil ich nicht mehr so lange Wege zurücklegen müsste.
Also eigentlich wäre Zaubern, man hätte dann quasi alle Superkräfte oder Kräfte, weil man könnte sich ja bestimmt irgendwie einfach alles erzaubern. Ich zauber, dass ich fliegen kann. Ich zauber, dass ich unsichtbar bin. Ich zauber,
das habe ich auch überlegt, ob ich nicht fliegen möchte, weil ich hatte meinen Traum, da bin ich geflogen und es war hammergeil.
Nee, ich würde gerne disapparieren können.
Genau, und das kannst du ja zum Beispiel lernen, wenn du zaubern kannst.
Ja.
Gut, lovely. Not gonna happen. Lilith hat noch eine Empfehlung für uns.
Ja. Okay. Ich habe heute ausnahmsweise mal eine andere Podcast-Empfehlung. Es ist wirklich nur eine Ausnahme. Und zwar das Spotify Original 1922, ein Jahr nach Hanau. Vor circa 2 Wochen hat sich am 19.02.2021 nämlich das Attentat aus Hanau gejährt und zu dieser Jährung, anlässlich dieser Jährung, gibt es seit dem 12.02. diesen Podcast 19.10.19.2020. Am 19. Februar 2020 erschießt ein Rechtsextremist in Hanau 9 Menschen. Ferhat Unvar, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Karlo-Jan Velkov, Mercedes Kerpatsch, Said Nessar Hashemi, Sedat Gürbüz und Willi Viorel Paun. Das waren 9, größtenteils alle sehr junge Menschen, die alle rassifiziert sind. Dieser Begriff wird auch im Podcast verwendet. Also es wird bewusst nicht Migrationshintergrund gesagt, weil Migrationshintergrund schließt halt immer... Ich habe zum Beispiel auch einen Migrationshintergrund, aber mich schließt Menschen mit Migrationshintergrund nicht ein, weil es man mir nicht ansieht, in Anführungsstrichen. Und es wird auch natürlich bewusst nicht Ausländer gesagt, weil es waren ja alles Deutsche. Das Motiv ist also eindeutig, es war ein rassistisches Motiv. Und tatsächlich, das war etwas, was mir, muss ich jetzt zugeben, gar nicht so krass bewusst war, weil ich halt eben nicht betroffen bin davon, war dieses Attentat besonders für junge Menschen, die eben von Rassismus betroffen sind, glaube ich, ein sehr einschlagendes und dramatisches Erlebnis, weil auch wenn sie selbst nicht physisch von dem Attentat betroffen waren, weil es eben gezeigt hat, dass sowas in Deutschland durchaus möglich ist. Und auch darum geht es in einer der Folgen, nämlich Sind wir alle Hanau? Aber die habe ich noch nicht fertig gehört. Und genau, als ich diese Empfehlung geschrieben habe und im Hinblick auf diese Folge habe ich nämlich darüber auch nochmal nachgedacht. Und zum Beispiel, ich finde, also mir war das schon sehr präsent und natürlich habe ich das auch mitbekommen und alles verfolgt. Aber zum Beispiel habe ich mich letztens mit einem Bekannten unterhalten und der wusste gar nicht, was überhaupt gefordert wird, was überhaupt der Sinn dieser Demonstrationen ist, wo ich mir so dachte, ja, keine Ahnung, dann informier dich halt. Und zum Beispiel der Lübcke-Fall, habe ich das Gefühl, ist viel präsenter, weil es halt ein Politiker ist und weil es halt ein Deutscher in Anführungsstrichen ist. Und genau, zum Podcast zurück. Durch den Podcast führen die Journalistin Sham Jaff und die Reporterin Alena Jabarin. Es gibt immer montags und freitags eine neue Folge, insgesamt 6 Stück. Also wenn unser Podcast jetzt rauskommt, dann müssten auch alle Folgen schon online sein. Die dauern immer so 40 Minuten. Und in den Folgen wird mit Angehörigen der Opfer gesprochen, aber auch mit ExpertInnen. Zum Beispiel einer Anwältin, einer Autorin, anderen Journalistinnen und so weiter. Das sind übrigens alles Frauen.
Ja.
Außer die Angehörigen. Und Zitat Sham Jaff, es geht um rechten Terror, Behördenversagen und Rassismus. Zitat Ende. Und in dem Podcast wird eben die fehlende Aufarbeitung des Attentats thematisiert und es werden auch zu Recht Vorwürfe gemacht, vor allem den Behörden. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen. Der Täter ist tot, es wird keinen Prozess geben und es gibt bisher kaum Aufklärung, auf jeden Fall nicht genügend Aufklärung. Und Fragen, die behandelt werden, sind zum Beispiel, warum der Notausgang versperrt war. Also in der einen Shisha-Bar, das wusste der Bekannte zum Beispiel irgendwie auch nicht. In der einen Shisha-Bar war der Notausgang versperrt. In dem Podcast habe ich dann erfahren, weil die den versperrt haben, weil dort Razzien durchgeführt wurden irgendwann vorher. Und damit die halt dann nicht fliehen können, während den Razzien wurde der versperrt. Da denke ich mir schon mal, also allein überhaupt einen Notausgang zu versperren, aber ihn dann auch noch versperrt zu lassen, ist irgendwie komplett gegen alle Menschenrechte, Menschenwürde. Und das war aber bekannt. Also die Behörden wussten, dass dieser Notausgang versperrt ist. Dann waren die Leitungen bei der Polizei waren unterbesetzt und viele der Hilfeanrufe kamen halt einfach nicht durch. Auch ein behördenbekanntes Problem. Und was ich zum Beispiel jetzt erst durch den Podcast erfahren habe, teilweise wussten die Angehörigen tagelang nicht, wo die Leichen der Verstorbenen sind und haben die auch erst nach der Obduktion zu Gesicht bekommen. Und nach so einer Obduktion ist ein Körper ja total auseinandergenommen. Und also, ich kann mir nicht vorstellen, wie der dann aussieht, aber wahrscheinlich liegt irgendwie total zerstümmelt. Also ein wirklicher Abschied war auch nicht möglich. Plus, eines der Opfer, Said Nissa Hashimi, hat einen Bruder, Said Idris. Und da wurden dann die Namen vertauscht. Also der Falsche wurde als tot erklärt. Also so lauter Sachen, wo man sich so denkt, wie können denn Leute bei so einem Thema so unvorsichtig sein und irgendwie überhaupt nicht nachdenken? Das ist nicht, als hätte da jemand was geklaut bekommen oder so, sondern das war ein Attentat, bei dem 9 junge Menschen einfach ermordet wurden.
Ja.
Und ein weiteres Riesenproblem ist eben, dass der Täter auch bekannt war den Behörden. Der hat vorher schon rassistische Scheiße verbreitet, der hatte eine eigene Internetseite, wo er sein komisches Manifest und Co. verbreitet hat. Plus, er hatte einen Waffenschein und das, obwohl er nachweislich psychisch krank war. Das finde ich eigentlich auch blöd zu sagen, weil dann kommen wieder Leute und sagen, nein, das war kein Rechtsextremist, der war psychisch krank. Nein, war er trotzdem. Und mittlerweile muss man wohl ein psychologisches Urteilsschreiben vorlegen, wenn man einen Waffenschein beantragt, damals aber wohl halt noch nicht. Und das ist auch eine der Hauptfragen in Verbindung jetzt auch mit dem, was ich gerade gesagt habe, ob das Attentat verhindert werden können. Und besonders halt nach der Folge, in der darüber gesprochen wurde, wie bekannt der Täter eben schon war, finde ich, kann man eindeutig sagen, ja, hätte auf jeden Fall verhindert werden können. Plus im Zusammenhang damit steht auch, warum sowas überhaupt noch passieren konnte, warum man nicht aus vorherigen Fehlern gelernt hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Walter Lübcke. Dann NSU natürlich, NSU 2.0, darauf wird auch mehrfach verwiesen im Podcast. Und genau, hört es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, wenn unsere Folge rauskommt, müssten alle 6 Folgen schon online sein. Und das dauert jeweils 40 Minuten und danach wisst ihr auf jeden Fall mehr als vorher. So. Du hast ihn auch schon gehört, gell?
Ja, genau.
Ja. Bitteschön. So. Irgendwie war diese Folge ein Downer.
Ja.
Ach, naja, muss auch mal sein.
Nun gut. Dann beenden wir das jetzt hier. Und hören uns jetzt. Oh Gott. Und hören uns in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.